Der Gang über das Wasser ist eine ganz außergewöhnliche Bibelstelle, weil er tatsächlich in allen vier Evangelien vorkommt. Normalerweise ist ja immer ein bisschen was anders, bei den ersten dreien und bei Johannes ist es ganz anders. Das ist immer so. Brotvermehrung, Gang über das Wasser, gehört ganz fest zusammen. Und jetzt könnte ich ja da stehen und sagen, ihr Lieben, ich weiß Bescheid, wie es geht, ich erkläre euch die Stelle. Geht aber nicht. Also grundsätzlich, wenn Menschen sagen, sie können euch die Welt erklären, vorsichtig. Wenn Priester so tun, als wüssten sie alles, habt etwas Zweifel. Das sind nämlich auch genauso Christen wie ihr, die genauso im Dunkeln tappen und mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger zu fassen kriegen. Aber wo der Heilige Geist wirkt, das ist seine eigene Geschichte. Ich soll jetzt hier vor euch stehen und euch eine sehr bekannte Bibelstelle auslegen, die trotzdem unbegreiflich und dunkel bleibt. Allein schon deswegen, weil ja Bibelgeschichten so extrem zusammengerafft, komprimiert sind. Da fehlt ja unendlich viel. Ich gebe euch ein Beispiel. Stellt euch vor, ihr macht einen Tagesausflug mit einer kleinen Gruppe. Dafür habt ihr einen VW-Bus, wo 9 Personen reinpassen oder was weiß ich wie viele. Und dann fahrt ihr irgendwie 1,5 Stunden weg von Ingolstadt in eine abgelegene Gegend. Dort gibt es natürlich kein Handynetz. Die nächsten Dörfer sind ziemlich weit weg. Vernünftige Straßen gibt es da auch nicht. Und da verbringt ihr einen wunderschönen Tag zusammen. Als der Tag zu Ende geht, geht ihr zurück zu eurem Bus, es dämmert schon. Und dann sage ich zu euch, ach, wisst ihr was, ich bleib mal alleine hier, ich komme dann später schon nach. Wie wäre eure Reaktion darauf? Würdet ihr mich alleine lassen? 1,5 Stunden Autofahrt weg von Ingolstadt, abgelegene Gegend, kein Handynetz, die nächsten Dörfer ziemlich weit weg, unwegsam, keine Autos, da gibt's keinen Personennahverkehr, keine Taxis, da kommt auch keiner sonst vorbei. Würdet ihr mich am Abend dort lassen? Im Evangelium ist das so. Habt ihr das akzeptiert? Da muss ein ziemlicher Streit stattgefunden haben, weil die Apostel sind ja auch nicht blöd. Was hat der jetzt vor? Warum will der das? Bestimmt haben sie versucht, ihn zu nötigen. Komm, jetzt steig ins Boot. Und wahrscheinlich musste Jesus am Ende ein bisschen drastisch werden, sagen, nein, ich steige da nicht rein, ich habe jetzt was anderes vor. Er weist sie an, wegzufahren. Er schickt alle Leute weg. Kann man das verstehen? Wenn Sie die Vorstellung haben, dass Jesus seinen nächsten großen Zaubertrick vorbereitet, dann schon. Wenn er aber aus der Situation heraus handelt, dann nicht. Was tut er? Warum tut er das? Warum ist er auch so emotional schroff oder vielleicht sogar verletzt vom Verhalten der Apostel? Dazu müssen wir ein bisschen zurückblättern. Ich habe Sie ja 3 Sonntage gequält mit dem 13. Kapitel. Himmelreich, was ist das Himmelreich? Und dann wird das anfassbar durch die Wundertaten von Jesus. Da wird dann nicht gepredigt, da wird dann sofort geheilt. Und egal wo er ist, auch wenn es ganz weit außerhalb ist, alle bringen ihre Kranken dahin und Jesus heilt und heilt und heilt und am Abend gibt er eben auch noch den McDonald's und speist sie alle durch das Brotwunder, die Brotvermehrung, die erste, die wir am letzten Sonntag hatten. So ist es. Das Heil ist da. Die Menschen suchen danach. Und Jesus setzt um, was er erzählt hat vom Reich Gottes. Ich habe es versucht, Ihnen einige Sonntage zu erklären. Reich Gottes heißt, ich trete in eine übernatürliche Wirklichkeit ein, wenn ich anfange, die anderen vor mir selbst zu sehen. Wenn ich aufhöre, um mich selbst rumzukreisen, wenn ich die anderen wahrnehme, ihre Bedürfnisse wahrnehme und die priorisiere. Jesus wollte trauern. Deswegen ist er rausgegangen aus den Städten und Dörfern. Er hat gehört, dass Johannes der Täufer enthauptet wurde. Mit dem war er verwandt und geistlich ganz tief verbunden. Natürlich wollte er trauern. Und dafür braucht er seine Ruhe. Aber die Menschen lassen ihm keine Ruhe. Reich Gottes, ich sehe die Not der anderen, ich kümmere mich um sie. Aber die Selbstfürsorge braucht es trotzdem. Wenn dann alles vorbei ist, dann entscheidet Jesus für sich, jetzt ist die Zeit für die Trauer da. Jetzt habe ich meine Gebetszeit mit meinem Vater in der Einsamkeit auf dem Berg. Wie könnte die Reaktion der Jünger gewesen sein? Wie ist die Reaktion einer geneigten Ehefrau am späten Abend nach einem langen Wandertag JWD mitten im Wald? Schatz, lass uns noch ein paar Stunden da bleiben, es dämmert schon. Wie ist dann das normale Familiengespräch? Jetzt reicht's, komm nach Hause, wir waren schon lang genug weg. Keine Diskussion, komm mit. Das wird genauso im Hause Jesu Christi gewesen sein. Die Apostel werden Druck gemacht haben. Jesus, ja, wenn du trauern willst, du kannst im Boot trauern, du kannst drüben in Genezareth trauern. Wir fahren nur ganz schnell über den See, überhaupt kein Thema. In 2 Minuten sind wir da. Was die Jünger nicht tun, ist das, was ich versucht habe, mit Reich Gottes zu erzählen. Die Bedürfnisse des anderen zu sehen und zu priorisieren. Zu sehen, Jesus ist erschöpft, nicht nur von der Trauer, die er schon am Anfang hatte, auch von den Heilungen, von den Begegnungen mit den Menschen, vom Brotwunder. Und jetzt ist er dran. Jetzt ist Jesus dran. Aber seine Apostel haben kein Verständnis dafür. Schaut doch, ich brauche jetzt Zeit. Habt ein bisschen Geduld mit mir. Nö. Drüben gibt's eine schöne Taverne, da läuft gerade ein Fußballspiel, da wollen wir jetzt sofort hin. Bitte bleibt hier, ich will ein bisschen beten und trauen. Nö, das kannst du drüben auch machen. Jesus diskutiert mit ihnen nicht, weil sie zeigen von ihrem Mindset her, sie haben nicht verstanden, was Reich Gottes ist. Sie sehen nach wie vor nur sich selbst. Jesus geht auf den Berg, Jesus nimmt seine Zeit, Jesus findet zu dem Frieden, den er sucht. Frieden. Haben die Apostel Frieden? Nein. Die Bildsprache ist sehr drastisch. Da tobt es. Haben Sie schon mal auf einem Binnensee einen Sturm erlebt? Das ist viel schlimmer als auf dem Meer. Ganz schlimm muss es beim Neusiedler See sein in Österreich. Kennen Sie den? Der ist nur knapp 2 Meter tief. Wenn da ein kräftiger Wind aufkommt, dann kentert jedes Boot und jeder Schwimmer ertrinkt. Keine Chance. Die Unruhe, die Gischt, die Wellen, nicht zu bewältigen. Und da sind sie in der 4. Nachtwache. Das heißt, es dämmert schon. Also die Apostel waren die ganze Nacht damit beschäftigt, auf der Stelle zu rudern, Wasser zu schlucken, völlig durchnässt, völlig erschöpft, hungrig garantiert auch, zitternd, vielleicht auch ein bisschen Todesangst. Das ist der Unfriede der Apostel. Der Tiefpunkt der Erzählung ist das Schreien. In diesem Tumult, in diesem Chaos, in diesem Lärm kann natürlich Jesus nicht irgendwie ein paar hundert Meter weiter vorbeigegangen sein. Der muss ziemlich nah am Boot entlang gegangen sein. Ansonsten hätte man das ja gar nicht sehen können und auch nicht reden, rufen können. Das geht ja nur ein paar Meter. Sie schreien vor Angst. So weit sind sie runter mit ihrem Vertrauen in diesen fürsorgenden Gott, in die Gegenwart des Herrn. Alles futsch, alles weg. Haltlos. Sind diese Apostel im Reich Gottes angekommen? Nein, überhaupt nicht. Wir sind schon im 14. Kapitel von Matthäus und die haben es immer noch nicht kapiert. Also noch ein pädagogischer Schritt. Wieder mal der Petrus, wieder mal sein Enthusiasmus, wieder mal seine Selbstüberschätzung. Ach, kleines Kunststück, über Wasser laufen, will ich auch, kann ich auch. kann er nicht. Er kann gar nichts. Die Angst, das kann er. Die Angst kommt wieder hoch. Merkwürdigerweise, als er den Wind sieht, kommt die Angst. Also wenn ich über eine stürmische See gehen würde, würde ich das Wasser sehen und Angst bekommen. Er guckt auch noch irgendwo völlig falsch hin und kriegt da seine Angst. Er versagt. Wieder einmal. Wie später ja auch oft genug. Und trotzdem kommt der richtige Satz aus seinem Mund. Der richtige Satz heißt: Herr, rette mich. Herr, rette mich. Und dann dreht die ganze Geschichte. Dann bekommt auf einmal alles das, was bisher war, einen Sinn. Dann kommen wir zu einem Ende. Was ist das Ziel der ganzen Episode mit den Himmelreichgleichnissen, den Heilungen, der Brotvermehrung, der Speisung, dem Gang über den See? Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass die Apostel endlich begreifen, dieser Mann da vor uns ist nicht irgendein Zimmermann, irgendein Mensch, das ist wirklich Gott. Sie fallen in dem Boot nieder, proskynesis heißt das auf Griechisch, und beten ihn an. Es gibt wohl keinen unpassenderen Ort, um auf die Knie zu fallen und sich der Länge nach hinzuschmeißen, als in einem Boot nach einem nächtelangen Wassersturm. Da gibt's keinen trockenen Fleck mehr. Da liegst du in so einer hohen Pfütze, wenn du dich da reinwirfst. Die Geste der Hinwerfung kennen sie von den katholischen Weihen. Diakone, Priester, Bischöfe liegen auf dem Boden ausgestreckt. Das ist die Haltung der Anbetung, der totalen Anerkennung. Du bist Gott. Das ist das Großartige an der Stelle. Nicht die Brotvermehrung, nicht der Wassergang, nicht der Versuch von Petrus. Das Großartige ist, dass sie endlich verstehen, du bist Gott, dir allein gebührt Anbetung, vor dir werfe ich mich hin und wenn es in die Wasserlache unseres vollgelaufenen Bootes ist. Du bist es wert. Meine Lieben, darum geht's bei uns. Zu verstehen, vor wem muss ich die Knie beugen? Vor wem muss ich mich in den Staub werfen? Wer ist es wert, dass ich mich klein mache, um ihn groß zu machen? Jesus Christus. Deswegen seid ihr da. Alle Kunststückchen, keine Bedeutung. Es geht um das tiefe Verstehen der Gottheit Jesu Christi. Und endlich, endlich im 14. Kapitel haben sie es verstanden. Bitten wir die Apostel, dass auch wir die Gnade geschenkt bekommen, die Gottheit Jesu Christi an uns heranzulassen. Amen.